Dankeschön für diese Einführung. Danke vielmals für die Einladung, Frau Schirmer. Es ist mir eine große Freude, hier zu sein. Und was ich heute Vormittag schon gehört habe, das ist in großem und gutem Einklang mit dem, was ich Ihnen jetzt präsentieren möchte. Ehrlich gesagt, nach dem, was wir eben gesehen haben, fehlt mir eine Gebärdensprachübersetzung. Dann würde noch ein bisschen Power in den Vortrag kommen. Okay. Also etwas nüchterner geht es nun weiter, aber nicht weniger spannend, hoffe ich. Das sind die Themen, mit denen ich gerne, über die ich gerne mit Ihnen sprechen möchte in den nächsten 50 Minuten, 49 Minuten. Ich würde gerne mit Ihnen ganz basal anfangen. Beziehung, Bindung, Begegnung, das Spezifische von Bindung herausstellen. Dann schauen, wie sich das integrieren lässt in eine ganzheitliche Existenz und was unser eigenes Zutun dabei ist. Und dann zum Abschluss einige Einblicke oder eine Perspektive zu geben, wie Leben gelingen kann, was zu einer erfüllenden Existenz führen kann. Nun, Bindung, Beziehung, was ist das eigentlich? Der Vortrag bringt eine existenzielle Perspektive. Was heißt das existenziell? Existenziell heißt, es hat mit meinem Leben zu tun. Also wenn wir auf das Existenzminimum gepfändet werden, dann wird es schon, kommt es an die Grenze des Überlebenkönnens. Was hat Bindung und Beziehung mit meinem Leben zu tun? Beziehungen sind oft auch verbunden mit Bindung, aber nicht immer. Und da besteht ein Unterschied. Das ist Ihnen allen wahrscheinlich sehr geläufig. Aber vielleicht ist es ganz interessant, mal durch die persönliche Perspektive auf das Thema zu schauen und sich zu fragen, kenne ich einen Menschen, wo ich eine Beziehung habe, aber nicht sagen würde, dass eine Bindung besteht? Und kenne ich einen Menschen, wo ich eine Bindung habe, da habe ich natürlich Beziehung, das geht nicht anders, aber wo ich sagen würde, da bin ich wirklich verbunden. Und warum ist das so? Sie kennen alle die Murmelpausen, und ich würde gerne mit einer Murmelpause oder einem Murmelabschnitt beginnen und Sie fragen, einladen, ob Sie mit Ihrer Nachbarin und Ihrem Nachbarn mal so austauschen können. Sie brauchen keine Geheimnisse verraten. Also es kann ja geheime Bindungen geben. Aber sagen wir, die offiziell möglich sind, dass Sie über die kurz nachdenken, Sie fragen, wen kenne ich eigentlich, wen habe ich, wo ich in einer Beziehung stehe, aber mich nicht gebunden fühle. Und bei wem fühle ich Bindung? Wer fällt mir ein? Und warum würde ich sagen, das ist Bindung? 2 Minuten für Sie. Ich hoffe, Sie haben das in der Zwischenzeit klären können. Ich bin mir sehr bewusst, dass Sie die Begriffe gut kennen und ein gutes Wissen darüber haben, was Beziehung ausmacht, was Bindung ausmacht. Aber lassen Sie mich kurz noch einmal über die Begriffe nachdenken. Was ist Beziehung? Das ist nicht ganz so einfach. Ich meine, wir können nicht Beziehung haben. In dem Moment, wo ich eines Menschen gewahr bin, bin ich schon in Beziehung. Ich setze mich nicht auf den Platz im Zug, wo jemand anderes sitzt. Das ist ein Ausdruck meiner Beziehung. Ich beziehe mich darauf. Das ist eine ganz basale Angelegenheit von Beziehung. Wenn wir von Beziehung sprechen, meinen wir natürlich etwas mehr. Wir meinen eine gefühlsmäßige Bindung. Wir treten in Beziehung ein, wenn wir uns emotional öffnen und bereit sind, uns von einem Menschen berühren zu lassen, wenn wir ihm zugewandt sind. Wenn wir also etwas fühlen für den Menschen, dann haben wir eine Beziehung. Das kann auch eine strittige sein. Ich kann eine Stinkwut haben auf einen Kollegen, der mich so schlecht gemacht hat. Das ist aber, ich bin stark auf ihn bezogen. Was ist denn Bindung im Vergleich dazu? Im Allgemeinen sagt man, Bindung ist eine enge, emotionale Beziehung, vertrauensvolle Beziehung. Ein emotionales Band, meint Löffler-Staska, zwischen Kind und einer ihm vertrauten Bezugsperson, und welches die beiden über Raum und Zeit aneinander bindet. Besonders Feinfühligkeit ist ein Faktor, der für Bindung ein wichtiges Element ist und hilfreiches Beziehungsmuster aufzubauen. Begegnung ist auch ein Begriff aus diesem Gebiet, meint aber etwas anderes. Beziehung ist hat eine Konstanz. Beziehung bleibt bestehen ein Leben lang. Wenn ich einmal in eine Beziehung eingetreten bin, bleibt sie. Auch wenn ich mich scheiden lasse. Die Person, von der ich geschieden bin, da ist unsere Geschichte. Das ist unsere Beziehung. Alles, was in einer Beziehung geschehen ist, bleibt in der Beziehung erhalten. Das ist ein Container. Darum ist es wichtig, Beziehungen zu pflegen. Darum ist zum Beispiel eine therapeutische Beziehung ganz besonders vorsichtig und behutsam und verantwortungsvoll zu pflegen. Eine Beziehung zu den uns anvertrauten Kindern, was immer da geschieht, bleibt in dieser Beziehung erhalten. Begegnung ist ein Moment, wo ich auf dich treffe, wo ich dich sehe, wo ich in Dialog trete mit dir, wo wir in einen Austausch kommen, aus dem Bemühen heraus, dich zu verstehen und dir das Meinige zum Ausdruck zu bringen. Begegnung endet mit dem Moment, wo wir auseinandergehen. Punkt. Begegnung ist punktuell, Beziehung ist linear, die bleibt erhalten. Und Bindung ist eine spezielle Charakteristik von Beziehung. Was sind denn die Voraussetzungen für Bindung? Da müssen wir werfen wir einen Blick auf den Menschen. Da brauchen wir den ganzen Menschen, um zu verstehen, warum Bindung möglich ist. Das ist Bezugnahme auf den Körper. Der Mensch ist physisch zugegen. Das beinhaltet Bezugnahme auf die Psyche und auf die Person. Der Mensch ist eine Einheit aus diesen drei Dimensionen. Sie werden sich nun fragen, warum Psyche und Person, was ist da der Unterschied? Wir werden das nicht ausführen, aber nur einen kleinen Einblick, ein kleiner Glimpse zu der Psychisch, das sind die Bedürfnisse. Das ist die Wutreaktion, das ist die Stimmung, die Person, das ist irgendwie geistig, das hat eine andere Charakteristik. Das ist meine Freiheit, meine Verantwortung, Wenn ich den Sinn nicht verstehe, dann leide ich als Person. Das färbt sich ab auf die Psyche. Ich werde dann vielleicht depressiv und belastet. Aber das ist eine andere Ebene. In der Existenzanalyse von Frankl, Viktor Frankl herkommen, wird das immer differenziert. Das ist nicht so sehr allgemeingut in der Psychologie im Allgemeinen. Aber es ist sehr hilfreich, weil wir damit einen Raum auftun, in dem sehr viel Personales, viel klarer Personal geschehen und vermittelt werden kann. Das ist hier also nur angedeutet ein Hintergrundthema. Und dann ist eine vierte Dimension da. Ich als Mensch mit meinem Körper, meinem Leib, meiner Psyche und meinen Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und zu denken und zu fühlen und all diese Ganzheit, gebe mich in die Welt. Ich spreche, ich lege Hand an und koche oder schreibe ein E-Mail, ich höre zu und ich bin in Kontakt, im Austausch mit der Welt. Das nennen wir dann Existenz. Das ist diese sogenannte die vierte Dimension, die beruht und ist begründet in meinem Menschsein. Dank dieser Fähigkeiten, die in die Welt verweisen, kann ich mich in die Welt geben und kann aus der Welt empfangen. Das ist so eine Voraussetzung für Bindung. Nun, was sind die Bausteine der Bindung? Ich möchte nun gerne auf das schauen, was Bindung ausmacht. Nicht einfach nur sagen, es ist eine enge emotionale Beziehung und vertrauensvoll, sondern Bindung enthält noch mehr Elemente. Dank dem Schema dieser Anthropologie und dem existenzanalytischen Schema, dem Existenzverständnis in der Existenzanalyse, glaube ich, können wir spezifische Momente der Bindung genauer beschreiben, systematisch beschreiben. Bindung ist zunächst Verlässlichkeit. Ich glaube, das ist allgemein gut. Wir wissen, in einer Bindung, da kann ich vertrauen, da kann ich mich, da ist Sicherheit. Sicherheit ist so ein Thema. Sicherheit gibt es in der Welt nicht. Sicherheit ist eine subjektive, vermeintliche Sicherheit im Sinne von Unbedrohtsein und Verlässlichkeit. Aber im Grunde ist nichts sicher. Wegen der vorherrschenden Unsicherheit in unserer Existenz brauchen wir Vertrauen. Durch Vertrauen können wir Unsicherheiten überbrücken. Wir kommen dann gleich noch dazu. Verlässlichkeit, Sicherheit meint, ich bin da für dich. Du kannst mir vertrauen. Ich halte dir die Treue. Du kannst dich auf mich verlassen. Mein Dasein, ich durch mein Zugegensein, ich bedrohe dich nicht, ich tue dir schon nichts zuleide, sondern ich versuche dich zu halten. Ich gebe Halt. Verlässlichkeit, vertrauensvolle Beziehung heißt, da ist etwas Tragendes, Tragfähiges, Stabiles, Starkes. Meine Persönlichkeit, ich bin nicht so sprunghaft. Du kannst mit mir rechnen. Es bin nicht einmal so und einmal anders. Wenn ein Mensch so eine Struktur hat, wird er nicht eine verlässliche Bindung aufbauen können. Es wird das de facto Vertrauen nicht wirklich da sein. Halt geben. Grundlegendes Element für Bindung. Beziehung. Bindung setzt natürlich Beziehung voraus. Nur in einer Beziehung ist Bindung möglich. Was heißt eben Beziehung? Beziehung heißt, ich mag dir nahe sein. Ich möchte mich von dir berühren lassen, innerlich. Ich möchte fühlen, dich fühlen. Wenn ich mit dir spreche, wenn ich mit dir beisammen bin, ich möchte dich fühlen und mich fühlen, wie es mir geht, wenn ich mit dir bin. Das gehört zusammen. Dass ich auch mich bereit bin zu fühlen und interessiert bin, wie es mir geht. sich berühren lassen. Berühren, das meint wirklich dieses. Und wenn ich berühre, dann empfinde ich. Das gibt Nähe und durch die Empfindung ist ein Gefühl. Also es ist nicht nur der nüchterne Halt, die Statik des Bauwerkes, sondern es ist auch die Wertigkeit, das Leben in diesem Bauwerk, in diesem Bauwerk Bindung. Dann drittens die Begegnung. Begegnung heißt, und das ist eben in der Bindung enthalten, und das ist uns vielleicht gar nicht immer so bewusst, ich sehe dich. Aber in dem Sinne von, du interessierst mich, ich interessiere mich für dich. Interessiert, früher hat es geheißen, wir brauchen jemanden, der verrückt ist nach mir. In dem Sinne, das ist eine Formulierung, die ein ganz schweres Gewicht, deutliches Gewicht auf etwas legt, obwohl es natürlich etwas Übertriebenes ist. Denn wenn jemand verrückt ist nach mir und mich stalkt, dann sind so hohe Eigenanteile drin, dass es natürlich kritisch ist. Aber wenn jemand mal gar nichts hat und jemand, der verrückt ist, dann wir verstehen schon, was gemeint ist. Also jemand, der wirklich ein Interesse hat für mich oder für das Kind. Das Kind braucht es. Das Kind in uns. Wir alle haben das Kind in uns. Wir brauchen das immer noch. Für Bindung. Für partnerschaftliche Bindung. Dass ich für jemanden wirklich wichtig bin. Dass ich zähle. Dass diese andere Person wissen will, wer ich bin, wie ich denke, wie ich fühle. Die versucht mich zu verstehen. Das heißt, zu erkennen, zu fühlen, was mich eigentlich bewegt, was in mir los ist, worunter ich leide, was mich freut, wo ich darbe und was mich interessiert. Da geben wir dem anderen das Seinige. Wenn ich so auf ein Kind schaue, im Interesse, wer bist du? Was machst du gut? Wertschätzen, was dich interessiert, was du kannst. Und das können bei kleinen Kindern noch kleine Dinge sein. Dann sind es ein paar Bauklötze, die das aufeinander stellen. Und heute sind es größere Dinge, aber auch die kleinen Dinge. Einen Tisch schön zu decken, wertschätzen, dass ich gesehen werde. Wenn das nicht da ist, können wir dann von Bindung sprechen. Und das ist wesentlich was anderes als die Verlässlichkeit. Die Verlässlichkeit ist basic, das ist tragend, das ist Versorgung. Und das ist auch noch mehr als nur mich berühren zu lassen von dir. Na, weil du so schöne Augen hast oder weil du so niedlich die Sachen machst. Und das kann ich berühren, das mag ich. Nein, sehen heißt, wer du bist. Ein Du. Das ist unverwechselbar, unvergleichlich, das hat eine Autonomie. Das will sich selbst sein und entfalten. Und den Rahmen dafür geben, das ist fundamental für Bindung. Weil Bindung ist ansonsten Einengung, Verzwängung, Verzweckung. Das soll es nicht sein. Und schließlich ist in der Bindung auch noch ein aufgehoben sein. Da kommt nun noch eine größere Struktur zum Tragen. Es ist eine Bindung, wenn das Kind erleben kann, es kann es nicht formulieren, aber wenn es erleben kann, oder wenn ich als betreuender Mensch, als Elternteil erleben kann, dieses Kind ist ein Sinn in meinem Leben. Diese Person, mit der ich zu tun habe, es ist für mich sinnvoll, mit diesem Menschen umzugehen. Das vermittelt dem anderen, dem Kind, dem Erwachsenen gleichermaßen, du bist im Größeren geworden, da ist ein größerer Rahmen. Und du, dein Dasein, so wie du bist gut für etwas. Du stellst mir einen Sinn dar. Das ist nicht Langeweile. Das ist das Erleben. Dank dir bin ich unterwegs auf etwas, das gut ist, auf etwas Gutes, das da werden kann. Du machst mir Freude. Du gibst mir Inhalt. Das Kind spürt so etwas. Es geht nicht um die Fähigkeit, es formulieren oder artikulieren zu können. Es geht darum, dass es da ist. Und wenn die Betreuungsperson, die Bezugsperson das nicht in sich hat, dann wird diese Person funktional. Dann erfüllt die Person vielleicht die Rolle und fehlerfrei. Aber das Kind merkt, es fehlt etwas. In Silke Karleitners Exkursen der jungen Frau ist das so deutlich enthalten gewesen. Und das ist in all diesen Erlebnissen drin, auch was Herr Süß gebracht hat, dass eine Person sichtbar wird, die über das rein Formale, über dieses das Rollenverständnis hinaus emergiert, hervortritt, sich darüber hinaus hebt. Und das Wesen im Anderen, die Person im Anderen erreichen kann, in Schwingung kommt damit. Wenn wir das so erleben können, dass du mir Sinn machst und das Kind oder der andere das spüren kann, das eröffnet einen Raum, da kann ich viel besser in der Welt sein. Da erlebt das Kind schon, bevor es in der Lage ist, viel irgendetwas zu schaffen oder zu tun, allein schon durch das Dasein, dass hier Leben Sinn hat. Sinn für diese Person, für diese Mutter, für den Vater, für die Betreuungsperson. Wenn ein Sozialarbeiter sich anrufen lässt, Jahre nach der Trennung von seinem Betreuten, dann wird Sinn spürbar. Das ist ein Entwicklungsraum. Wir sehen darin die vier konstitutiven Elemente für Bindung. Was ist nun, oder darin ist schon enthalten, ein Bild einer ganzheitlichen Existenz? Das mache ich vielleicht jetzt ein bisschen kurz. Ganzheitlich bin ich da, wenn ich sein kann. Oder das Kind. Wenn das Kind erlebt, man lässt mich sein. Man lässt mich zumindest in Ruhe. Man bekämpft mich nicht. Ich bin nicht ein Feind. Ich bin nicht eine Belastung. Ich kann sein. In der Familie, in dem Heim, wo immer ich bin. Und ich mag leben. Und ich darf so sein, wie ich bin. Und ich sehe, was zu tun ist, was werden soll, was sinnvoll ist. Wenn ich kann, mag, darf und soll, dann habe ich ein ganzheitliches Wollen. Das gilt für, sagen wir, das Kind, für den Empfänger der Bindung. Das gilt für den Geber, die Geberin von Bindung. Nur schematisch angedeutet, das ganzheitliche Wollen, wenn ich also wirklich weiß, das will ich tun, ich will mit dir jetzt diese Betreuung übernehmen, dann heißt das, das ist wie eine Tischfläche auf vier Tischbeinen. Das heißt, ich kann mit dir arbeiten, ich habe die Kompetenz, ich habe das Wissen, haben wir heute auch gehört, wie wichtig das ist. Die Schulung, die Selbsterfahrung, die Kenntnis, die Ausbildung, die Seminare, die Traumaausbildung, ich kann mit dir arbeiten. Und ich kann das auch halten, wenn es schwierig ist. Gerade in der Krise bewahrheitet sich die Festigkeit der Brücke. Und ich mag. Ich fühle mich dir nahe. Und ich darf, denn was ich tue, entspricht dir und mir, ist vertretbar, ist ethisch, ist korrekt, ist richtig, ist wichtig, entspricht deinem und meinem Wesen. Ich darf das tun, ich kann dahinter stehen. Und ich soll es auch tun, weil dadurch wird etwas, dadurch wird eine Zukunft, die dich vielleicht bewahrt vor einem zu frühen Tod, einer leidvollen Lebensgeschichte. Jetzt mache ich einen Sprung mit Ihnen. Es ist schon wichtig, dass wir den Kindern und den Partnern, das ist, wäre ja viel zu kurz gegriffen, wenn wir das nur auf die Kinder beziehen würden oder auf unsere professionelle Arbeit, sondern auch auf unser Erwachsenesleben ist es wichtig, dass wir Bindungen leben und dass wir zu Menschen stehen, für sie eintreten. Aber man muss es auch können. Es genügt nicht, das zu wissen. Ich selbst brauche ja die Voraussetzungen, um dieses Angebot leisten zu können. Ich selbst, wir haben natürlicherweise eine gewisse Entwicklung damit gemacht, aber wir können sie auch professionalisieren, wir können sie vertiefen, wir können daran arbeiten, wir können die Meisterschaft des Lebens entwickeln im Laufe des Lebens, immer weiterentwickeln. Ich selbst soll mich diesen Fragen stellen, diesen vier Elementen, die wir als Systematik der Bindungsinhalte beschrieben haben. Diese vier Elemente beinhalten vier Dimensionen der Existenz. Die erste Dimension, und die schauen wir uns jetzt etwas näher noch an, die erste Dimension der Existenz, die gilt für jeden Menschen, für den Betreuten wie für den Betreuerin, die Fähigkeit sein zu können. Unter diesen Umständen, da wo ich bin, an dem Arbeitsplatz, in der Familie, mit den Menschen, die mir anvertraut sind, kann ich da sein. Und das hat Voraussetzungen. Es ist dieselbe Systematik in allen vier Dimensionen. Schutz, Raum und Halt brauchen wir, um sein zu können. Wir brauchen einen Schutz, das ist physisch gesehen ein Haus, ein Raum, eine Wände, die uns vor der Kälte schützen, das ist psychisch gesehen angenommen sein von Menschen, das schützt uns am meisten. Wenn wir erleben können, Menschen nehmen mich an. Das Gefühl, man bekämpft mich nicht, man lässt mich hier sein. Schutz. Und Raum, wo ich sein kann. Ein Raum zum Atmen, ein Raum zum Spielen, einen Raum, um mich zu bewegen. Einen Raum, den ich als den meinen erkenne. Ein Zimmer, ein Bett. Physisch und psychisch. Einen Raum bei dir, dass du mir den Raum lässt, mit meinen Spielsachen umzugehen, dass du mir Raum gibst für meine Fantasien, vielleicht auch für meine Streiche, ein bisschen Raum lassen, dass es nicht zu eng wird. Und Halt. Halt ist sehr wichtig. Wir haben gesagt, vorher schon, wie wir über die vier Elemente von Bindung gesprochen haben, alles das gibt Halt. Wenn jemand da sein will für mich, dann hält diese Person mich. Halt ist etwas ganz fundamental Wichtiges. Aus da, wo wir Halt erleben, da können wir vertrauen. Vertrauen heißt eigentlich dies: ich lasse mich ein, ich entscheide mich, ich sage ja dazu, dass ich dir dieses Geheimnis anvertraue. Ich vertraue darauf, dass du nicht mit dem hausieren gehst, dass du nicht das verwendest gegen mich, dass du nicht damit mir Schaden zufügst, sondern dass du das bei dir behältst. Wenn ich weiß, jemand ist die Zeitung im Dorf, dann würde ich diese Person das nicht anvertrauen, weil ich schon annehmen muss, die Person, die quatscht ununterbrochen, die realisiert gar nicht, dass sie das weiterreden wird. Das ist eine nicht vertrauenswürdige Person in Bezug auf ein Geheimnis. Vertrauen heißt, ich kann mein Gewicht, ich kann mich überlassen, so wie wenn ich über eine Brücke gehe. Das ist so ein Urbild von Vertrauen. Oder über einen Steg gehe. Der wird mich tragen. Ich werde nicht einbrechen. Dieses Brett hält mich. Ich teste es vielleicht, indem ich vorsichtig mich vorwage, bevor ich dann rübergehe. Vertrauen. Und wenn wir mit einem Menschen länger beisammen sind, dann merken wir, ob wir ihm vertrauen können oder nicht. Drum prüfe, wer sich bindet, ob man diesem Menschen vertrauen kann. Wir haben dann immer gesagt, drum prüfe ewig, wer sich bindet. Vertrauen, ein Aspekt von Vertrauen ist auch Treue. Treue heißt die Bindung in der Beziehung. Das heißt, wir haben eine Vereinbarung und du hältst dich daran. Einen Vertrag, einen geschäftlichen Vertrag. Treue heißt, ich bleibe an meinem Versprechen. Ich halte meinen Patientinnen und Klienten die Treue. Ich gehe nicht einfach. Du kannst dich verlassen. Die Treue vermittelt dem anderen, dass er sich anvertrauen kann. Sich vertrauen oder Vertrauen heißt ja, mich auf jemanden verlassen können. Verlassen. Ich verlasse mich. Das ist doch ein Wahnsinn. Ich gehe aus mir heraus. Ich verlasse mich. Ich lasse mich ganz ein auf dich. Ich halte mich gar nicht mehr zurück. Ich sehe, dass du das tragen wirst. Ich verlasse mich auf dich, wenn ich dich brauche. Dass du kommst, dass ich dir was sagen kann, dass du mir zuhörst, dass du mir hilfst. Das Sagen, das brauchen unsere Patienten. Ganz genau, ganz basal. Verlassen, sich verlassen, Vertrauen und Treue. Wenn die Treue bricht, ein Versprechen gebrochen wird, die partnerschaftliche Treue gebrochen wird, da bricht die Bindung. Aber nicht die Beziehung. Aber es ist eine bindungslose Beziehung. Und das ist auch der Punkt, wo viele Menschen dann meinen, ohne Bindung hat es keinen Wert. Dann gehe ich. Das ist also sehr fundamental. Und noch tiefer geht dieses Thema. Wir haben ein Leben lang Erfahrungen von Gehaltensein. Von Kindheit an, schon vorgeburtlich. Das ist alles präverbal, aber es ist in unserer Emotionalität, in unserem Fühlen, das ist aufgehoben. In den Beziehungen, die wir haben, in den primären Beziehungen, und das färbt sich ab auf uns. Und wenn wir viele gute Erfahrungen gemacht haben, wenn in diesem See, in diesem Bergsee die Zuflüsse gutes Wasser gebracht haben, dann ist der Bergsee gefüllt mit einem guten Urvertrauen oder Grundvertrauen. Urvertrauen ist das Vertrauen in die Personen, die versorgend zur Verfügung standen, die gekommen sind, wenn ich jemanden gebraucht habe. Und Grundvertrauen ist ein noch größeres Vertrauen in das Gehaltensein in dieser Welt, denn auch die Welt selbst hat tragende Strukturen. Der Bauklotz, den das Kind in den Mund nimmt, behält seine Form. Das ist eine unglaubliche Erkenntnis. Dass, obwohl ich ihn drücke und lutsche, es bleibt dasselbe. Grundvertrauen in die Verlässlichkeit und Tragfähigkeit, Konstanz der Welt. Das sind in diesem See, da kommen die verschiedenen Zuflüsse, wenn wenig Zuflüsse sind oder negative Erfahrungen sind, die werden auch gesammelt. Wenn das Grundvertrauen schwach ist, ist es schwer, vertrauensvoll zu leben, dann entsteht Ängstlichkeit. Wir können aber hier auch noch aktiv etwas beitragen. Wir können zu Schutzraum und Halt auf der Basis sagen, ja, das ist ja eine Herausforderung an mich, dass ich selber nun aktiv werde und schaue, dass ich besser da sein kann. Und das geschieht dadurch, dass wir uns, dass wir das Gegebene annehmen und aushalten. Annehmen heißt, es sein lassen kann. Ich gebe mein Okay dazu, dass es so ist. Du hast mich angeschrien und bist außer dich geraten. Wenn ich das annehme, dann sage ich, ja, da war jetzt was in dir, das hat mich jetzt auch verletzt, aber das ist eine Realität, lass uns mal darüber reden. Annehmen können eines Problems in der Beziehung. Ich will das nicht haben, aber Fakt ist, wir sprechen seit einigen Wochen nur noch wenig miteinander. Warum ist das so? Das sollten wir mal darüber sprechen. Das heißt annehmen, als gegeben nehmen. Nicht gutheißen, sondern nur, da ist was, das ist da. Annehmen und aushalten heißt, wenn der Zahnschmerz zu stark wird, dann brauche ich alle Kraft, um ihn tragen zu können. Aushalten, das Geschrei der Kinder, aushalten, die Spannung, die wir in der Beziehung haben, aushalten, den Kollegen oder die Kollegin, die sich so unmöglich benimmt oder ständig mit so einem komischen Parfum daherkommt. Das sind oft kleine Dinge, die gar nicht so leicht sind auszuhalten. Durch Annehmen und Aushalten verbreitern wir die ontologische Basis, die Basis des Seinkönnens in der Welt. Weil die Uraktivität des Menschen ist nicht das Tun, sondern das Lassen. Im Lassen sage ich okay zu dem, was ist. Ich gebe mein Einverständnis zum Sein. Die Grundfrage hier in dieser ersten Dimension ist, kann ich sein? Ich bin da, aber kann ich sein unter diesen Umständen? In dieser Beziehung, in dieser Familie, mit diesem Menschen, mit meinem Herzklappenfehler, mit meinem Krebs. Das ist eine Frage, die das ganze Leben durchzieht. Kann ich sein? Wenn ich das nicht kann, entsteht Angst. Angst ist das Gefühl, nicht sein zu können. Es bringt mich um, es tötet mich, es ist nicht zum Aushalten. Angst vor Vernichtung. Die zweite Dimension. Die erste Dimension nimmt also Bezug zur Realität, zu den Fakten. Die zweite Dimension unserer Existenz, und das sollen, je besser wir in diesen Dimensionen verankert sind, desto besser können wir Bindungsangebote machen. Und desto stabiler sind unsere Bindungsangebote. Das ist eben die notwendige Arbeit an uns selbst. Und das Potenzial, das wir schöpfen können, wenn wir mit Bindungen beschäftigt sind, dass wir darin auch ständig Zufluss bekommen, Anfragen bekommen, Herausforderungen bekommen und wachsen können. Die zweite Dimension ist die Fähigkeit, sich auf das Leben einzulassen, sich beziehen zu können. Beziehung, Zeit und Nähe braucht es dazu. Nur so kommt Leben in mein Leben. Beziehung heißt eben diese fühlende Nähe. Es braucht Zeit. Ich muss mir Zeit nehmen. Herr Süß hat Freud zitiert. Wir müssen den Klienten, den Patienten Zeit lassen, dass sie sich einfinden. Wir brauchen ein Jahr, 2 Jahre, damit etwas werden kann, damit sich das Vertrauen entwickelt, dass die haltgebende Struktur erfahren wird, aber auch, dass man sich innerlich öffnen kann und in Beziehung gehen kann. Beziehungen leben aus der Zeit. Wenn man keine Zeit für sich mehr hat, verdorrt die Beziehung. Und keine Zeit füreinander hat, auch für sich selbst. Wenn ich zu wenig Zeit für mich habe, dann wird mein Lebensbezug dünner. Und Nähe, das hatten wir auch schon im zweiten Basiselement für Bindung. Nähe ist deswegen wichtig, weil durch Nähe die Berührung entsteht. Die Berührung bedeutet, etwas wird bewegt. Und das, was da bewegt wird, was innerlich bewegt wird, nennen wir Gefühl. Das ist die einfachste Beschreibung von einem Gefühl. Das Erleben inneren Berührtseins, inneren Bewegtsein. Wenn es heftig oder stark ist, dann bin ich sogar betroffen. Und durch das Bewegtsein, durch dieses Fühlen, entdecken wir die Werte, das, was existenziell bedeutsame Werte sind, Werte, die mein Leben beeinflussen. Und es geht sogar noch tiefer, wir bekommen dadurch unser Lebensgefühl. Wir können auch hier etwas tun. Zuwenden ist ein Gefühlsverstärker. Durch Zuwendung, vielleicht können Sie es mal kurz mit Ihrer Nachbarin oder Nachbarn machen, dass Sie sich einfach für ein paar Sekunden zuwenden. Da kommt gleich Leben auf, ja? Warum ist das so? Durch Zuwendung grenzen wir den Horizont ein. Durch Zuwendung fokussieren wir die Achtsamkeit, die Aufmerksamkeit. Und ich sage nun, meine Welt bist du für diese Stunde, für dieses Gespräch. Du stellst mir die ganze Welt dar. Zuwendung intensiviert daher das Erleben, das Berührtsein. Und wenn wir uns etwas zuwenden, was schmerzlich ist, was ein Verlust ist, eine Trauer ist, das ist wichtig, dass wir das tun, dass wir nicht sagen, naja, ich bin jetzt verlassen worden, da will ich nicht mehr dran denken, das schmerzt nur. Nein, Zuwendung zu dem Verlassensein und wie ich das erlebe. Denn wenn ich mich nicht zuwende, bringe ich kein Leben hinein in diesen Ausschnitt meines Lebens. Dann ist der leblos. Wenn ich mich dem zuwende, dem Verlust, dann entsteht Trauer. Und Trauer heißt Weinen. Da rührt sich das Leben in mir. Tränen sind Ausdruck des Lebens. Die Grundfrage in der Dimension ist, ich bin da, aber mag ich überhaupt leben? Die Frage erschreckt manchmal. Das ist eine Frage, sie ist irgendwo sehr einfach, aber sie kann auch erschütternd sein. Man hat sich vielleicht noch nie gefragt, ob ich leben mag. Warum? Man ist halt auf die Welt gekommen und die Eltern waren dafür verantwortlich, haben mich großgezogen, jetzt bin ich da und die wollen halt, dass ich weiterlebe und es läuft eh. Aber erwachsen werden heißt, die Verantwortung für sein Leben selbst übernehmen, sich selbst entscheiden, selbst nachzuforschen. Mag ich überhaupt leben? Das kann ich nicht denkerisch lösen. Das ist eine Frage nach dem, wie hat mich das Leben berührt? Wir sind alle erfahren von Leben. Wenn diese Dimension nicht gut ausgebaut ist, dann wird es kalt im Leben bis hinein in die Depression. Nicht Angst, hier wird es depressiv. Die dritte Dimension. Sich selbst sein können. Ich muss als ich leben. Ich bin nie ein anderer. Ich werde immer ich sein. Ich kann mich nicht abgeben, ich kann mich von mir nicht scheiden lassen, obwohl man das vielleicht manchmal gerne täte. Die einzige Form wäre der Selbstmord. Was brauche ich? Was sind die Voraussetzungen, um selbst sein zu können? Ich muss erfahren, Beachtung, Gerechtigkeit, Wertschätzung von anderen. Und ich trage das in mir, dass wie mich Menschen behandelt haben, das hat mich geprägt, geformt, ob ich respektiert wurde, ob ich gehört wurde, ob man mir zuhörte, ob man mich gesehen hat oder ob man einfach in der Familie, am Arbeitsplatz, wo immer, weitergeredet hat, wenn ich irgendetwas sagte, als ob nichts gewesen wäre, übergangen, überhört, nicht gesehen, Luft für die anderen oder bekomme ich Beachtung. Wo meine Grenze gesehen wird, wo man an der Tür anklopft und nicht einfach hereinkommt, wo man mein Handy nicht einfach die Messages liest, sondern da ist meines und deines und da ist eine Unterschiedlichkeit. Und Respekt heißt, ich respektiere das Deine. Wenn ich das nicht erfahre, wie soll ich dann andere Menschen respektieren können, wenn ich das nicht trage in mir, so wie selbstverständlich trage? Wenn ich nicht das Gefühl habe, man sieht mich, man beachtet mich, man übergeht mich nicht, man interessiert sich für mich, man versucht mir gerecht zu werden, man hört mir nicht nur zu, sondern fragt sogar nach, wie meinst du das, wie verstehst du das? Also, dass man mich nicht ungerecht behandelt, sondern dass man das, was mir wichtig ist, auch begreifen will und auch sieht, was an dem, was ich tue, wie das bei anderen ankommt. Dass ich Menschen habe, die mir sagen, weißt du, so wie du dich da mit diesem süchtigen Verhalten hast, in dieser schwierigen Situation, das hat mich sehr beeindruckt. Das fand ich klasse. Wir brauchen diese Rückmeldung. Wir geben sie uns viel zu selten. Wertschätzung ist eine persönliche Rückmeldung. Das ist kein Lob, das ist keine einfache Anerkennung, sondern das ist, wie es für mich persönlich ist. Da gebe ich dir Einblick. Also etwas ganz Persönliches. Es ist ein bisschen intim, Wertschätzung mitzuteilen. Die ist aber wichtig, weil dadurch kann das Selbstbild entstehen. Das stärkt das Ich. Wenn ich höre, wie das, was ich tue, bei anderen ankommt, da weiß ich, das ist authentisch, das war echt ich. Und das kann sich dadurch ausbilden. Wenn ich das nicht habe, wie kann ich dann einem Drogensüchtigen gegenübertreten, und echt sein. Ich muss das schon selbst erfahren haben und nun auch gelernt haben, selbst damit umgehen zu können, es für mich selbst auch anzuwenden, mich selbst kritisch zu sehen, mich selbst zu sehen, was ich schätzen kann an mir, mir selbst gerecht werden, hin zu mir stehen, für mich eintreten, für mich kämpfen. Dann kann ich eben mich selbst sein. Da komme ich in die tiefste Struktur, so dorthin, wo das Grundvertrauen ist und das Urvertrauen und die tiefen Werte sind, die Lebenswerte sind. Da bin ich als Person. Die Person sehen wir als das Wesen des Menschen. Die Person ist etwas, das in mir zu sprechen beginnt. Das mache ich nicht. Das kommt mir zu. Das hebe ich. Das nehme ich in Empfang. Mich persönlich. Sie können sich fragen, was spricht mich persönlich jetzt an bei dem, was Sie hören? Das sind dann nur Sie in Ihrer Intimität. Das geht auch niemandem was an, was Sie persönlich denken, fühlen, empfinden. Und was ich persönlich da denke und fühle und empfinde, das ist nicht aufgrund einer logischen Überlegung, sondern das taucht auf. Tun können wir auch was hier? Wir können ansehen, wir können hinschauen. Wir müssen auf den anderen hinschauen, ihm in die Augen schauen, ins Gesicht schauen, sonst kommt es nicht zum Dialog, nicht zur Begegnung. Und auch auf uns selbst schauen. Zurückschauen am Tagesende. Was habe ich denn gemacht? Und wie ist das für mich? Und kann ich das schätzen? Und was kann ich schätzen? Und was war nicht so gut? Und es ist auch wichtig, dass wir uns abgrenzen. Dass wir sagen, ja gut, so denke ich und so denkst du. Du siehst, die Betreuung für den Fall in der Tabelle ist gut, wenn wir diesen Menschen noch länger behalten in unserer Einrichtung. Und ich meine, es wäre jetzt gut, dass er selbstständig lebt. Da haben wir unterschiedliche Sichtweisen, meines und deines. Und darüber lass uns reden. Wie begründen wir das und so weiter? Abgrenzen. Abgrenzen heißt nicht zurückweisen. Abgrenzen schafft Klarheit, Basis für Dialog. Die Grundfrage ist, darf ich eigentlich so sein, wie ich bin, wie ich denke, wie ich fühle? Oder muss ich mich verstecken, anpassen, so tun als ob? Oder darf ich mich so sehen lassen, wie ich bin? So, nicht einmal zeigen, nur mich so sehen lassen. In meiner Beziehung, an meinem Arbeitsplatz, bei meinen Freunden. Bei wem darf ich das? Und darf ich es vor mir selber? Wenn das nicht gelingt, dann kommt, geht man sich verloren, wird man sich innerlich fremd, man hat zu wenig Zugang zum eigenen Personsein und das macht hysterisches Verhalten. Die vierte Dimension, da geht es um den Sinn. Die Voraussetzung sind, wir brauchen ein Tätigkeitsfeld, Kontext, Zusammenhänge und einen Wert in der Zukunft. Der Wert in der Zukunft ist, das führt dazu, dass wir den existenziellen Sinn finden. Den werde ich gleich etwas ausführlicher behandeln. Der Sinn der Situation, der aktuelle Sinn, das, was mich da anfängt. Und über den kommen wir in die Tiefe, in die spirituelle Sphäre der Existenz, den Sinn des Lebens, den wir nicht mehr wissen können, sondern nur noch ahnen oder glauben. Die eigene Aktivität ist, sich in Übereinstimmung bringen, also mich abstimmen mit dem, was mir wichtig ist, was ich kann, was ich mag, was ich darf, was ich für richtig finde und dem, was jetzt in der Situation gefordert ist, gebraucht ist, was diese Klientinnen und Patienten von mir brauchen. Und nach der Übereinstimmung, nach dieser sich in Übereinstimmung gebracht haben, mich dafür entscheiden und auch wirklich mich hineingeben, wirklich committen, engagieren. Die Grundfrage ist hier, wozu das Ganze? Wozu arbeite ich? Wozu mit diesem Patienten, mit der Klientin? Macht das Sinn? Was ist denn das Sinnvolle hier? Wenn man in der Dimension Schwächen hat, dann ist man in der Gefahr, dass man keinen festen Willen entwickelt, nicht wirklich entschieden ist und die Suchttendenz, die Suchtgefahr steigt und die Suizidalität. Das Ergebnis, existenzieller Sinn. Was ist das? Wir können ihn so definieren. Der Sinn dieser Situation ist, dass ich mich auf das einlasse, was ich persönlich als das Wertvollste ansehe. Das ist vielleicht, dass Sie jetzt einem Gedanken nachgehen oder dass Sie zuhören oder dass Sie gerade ein SMS noch schnell lesen, weil Sie Nachricht von zu Hause erwarten. Was ist das Wertvollste, das Wichtigste? So einfach, schlicht kann es letztlich definiert werden, auf dies einzugehen. Oder in ein Schema gefasst, das viel von diesem schwierigen Begriff beschreibt, der Wegweiser zu etwas, das verspricht oder erfahrungsgemäß oder hoffentlich etwas Gutes ist, einen Wert darstellt. Sinnvoll ist etwas nur so lange, als etwas Wertvolles rauskommt. Frankl hat drei Hauptstraßen beschrieben, in denen wir etwas Wertvolles erleben, etwas Wertvolles schaffen oder unsere Einstellung ändern, wenn ich nichts ändern kann und nicht mehr erleben und schaffen kann. Wenn jemand gestorben ist, wie ich damit umgehe, in dieser Einstellung kann ich auch noch etwas bewirken. Zusammengebunden, können, mögen, dürfen, sollen, ist die Grundlage für ein ganzheitliches Wollen. Zum Abschluss, worin liegt die existenzielle Erfüllung? Existenz, wir können auch einfach sagen, unser Leben, heißt wirklich das. Also nicht irgendwie, nicht oberflächlich, sondern ganz, wirklich. Das braucht zwei Dinge. Eine Offenheit, eine phänomenologische Offenheit, aber eine Offenheit, in der ich mich von der Situation befragen lasse. Was will diese Situation von mir jetzt? Frankl, das ist wirklich eine große Leistung gewesen von Frankl, dies als Passepartout für die Sinnfindung herauszuarbeiten. Nicht zu fragen, was habe ich davon, was kriege ich, was bringt das, sondern diese Frage umzudrehen. Nicht ich frage, sondern ich bin vom Leben gefragt. Das Leben fragt mich. Und meine Aufgabe ist, Antwort zu geben. Meine beste Antwort, bestmögliche Antwort zu geben. Die existenzielle Wende in der Offenheit. Und die andere Tätigkeit ist, zu schauen, wofür habe ich innere Zustimmung. Durch einen offenen Dialog mit mir selbst, inneren Dialog, äußeren Dialog zu schauen, kann ich dazu Ja sagen? Und möglichst nur Dinge tun, wo ich Ja sagen kann. Wenn ich Dinge tue, wo ich kein inneres Ja habe, keine innere Zustimmung habe, die sind existenziell wertlos. Das ist verbratene Zeit. Das ist Schad ums Leben. Die Mutter besuchen, und innerlich habe ich keine Zustimmung. Schad ums Leben. Macht es zum Thema. Existieren können wir so zusammenbinden. Heißt mit innerer Zustimmung leben. Und wie erkenne ich nun die ganzheitliche Existenz? Indem ich committed bin, engagiert bin. Mich hineingebe in das, was ich tue. Und dabei erlebe ich normalerweise einen Flow. Das nimmt mich mit. Und es gibt mir innere Erfüllung, weil ich innerlich präsent bin. Martin Buber hat einmal gesagt, wo keine Anteilnahme ist, wie würden Sie vermuten, endet der Satz. In Ich und Du schreibt er den Satz. Ohne Anteilnahme, was fehlt da? Ist keine Wirklichkeit. Wenn unsere betreuten Personen unsere Anteilnahme nicht erleben, erleben sie keine Wirklichkeit. Ich finde, Buber hat das unglaublich gut beschrieben in dem kleinen Satz und erfasst, und es ist ein ganz wichtiger Satz in meinem Leben, den ich mit 20 gelesen habe und der mich ein Leben lang begleitet hat. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Lengle. Das waren Das war eine ganz andere Art des Vortrags. Das waren ganz andere Gedanken, das sind andere Wörter und das sind andere Inhalte, die ankommen und anderes, was zu denken gibt. So. Ich glaube, da ist jetzt auch ganz viel drin, sich selber zu überlegen, wie will ich mich damit auseinandersetzen an dieser Stelle, wo sind so meine Gedanken, wo ist das, was mir wichtig ist, wo ist das, was ich will, wo ist für mich der Sinn für meine Existenz. Und ich glaube, das muss wirken. So. Das muss auf uns wirken und dafür ein herzliches Dankeschön.